Okay.
Dear employees,
liebe Mitarbeiter bzw. Gewerkschaftsfunktionäre, ich danke Ihnen recht herzlich für die Einladung zu dieser Konferenz und ich schätze natürlich die Gelegenheit, hier zu Ihnen sprechen zu können. Heute ist es 1 Jahr und 6 Tage her, seit die beabsichtigte Fusion mitgeteilt wurde. Und wir haben jetzt 6 Monate praktischer Erfahrung damit gewonnen. Wo stehen wir nun heute? Und wie sehen wir die Zukunft? Wie beurteilen wir die Zukunft? Insbesondere in der Energieversorgung und in der Elektronik. So wie da in der Einleitung gesagt wurde. Sie haben ja einen verschiedenen Hintergrund. Einige von Ihnen sind von BBC, andere kommen von außen. Und ich werde versuchen, nachdem hier gedolmetscht wird, auch langsamer zu sprechen, damit Sie alle eine gute Übersetzung bekommen. Ich bitte also für meine langsame Ausdrucksweise Entschuldigung zu haben. Ich möchte beginnen, indem ich sage, durch unsere Fusion haben wir eine Plattform geschaffen, um eine führende Stellung in der elektrotechnischen Industrie auf der ganzen Welt einzunehmen. Mit unseren 180.000 Beschäftigten in 140 Ländern, viele von ihnen ausgebildete Facharbeiter und Ingenieure, mit unseren 18 Milliarden Dollar Verkaufswert und der kombinierten Stärke unserer Forschung und Entwicklungsmöglichkeiten, mit unserem großen Marktanteil, mit unserem vorherrschenden Marktanteil in einigen Schlüsselbereichen, haben wir wirklich eine einzigartige Chance vor uns. Und zwar nicht nur, um unser Geschäft im engeren Sinne dieses Wortes weiterzuentwickeln, also, ich denke hier an Dinge wie zum Beispiel technische Qualität, Innovation, Erneuerung, Dienstleistung an den Kunden, sondern ich denke an Entwicklung in einem weiteren Bereich. Eine Entwicklung, die notwendig ist, um die entsprechenden Gewinn zu erzielen, um als ein guter Arbeitgeber betrachtet zu werden, wo Leute gerne arbeiten, wo sie sich beruflich und persönlich auch weiterentwickeln können. Und in der kommenden Stunde möchte ich Ihnen gerne einige der Visionen vermitteln, wie ABB sich weiterentwickeln kann und wie sie die Chancen mit Vorteil nutzen kann. Aber ich werde gleichzeitig auch einige Hauptfragen angehen und auch einige Besorgnisse ansprechen, die Sie möglicherweise haben. Unsere Fusion wird durchgeführt im Hinblick auf den Hintergrund größerer Veränderung auf diesem alten Kontinent, wo wir zu Hause sind, nämlich Europa. Europa macht einen sehr großen Schritt in Richtung auf wirtschaftliche und industrielle Integration, und zwar den größten Schritt in dieser Richtung seit der Unterzeichnung der Römer Verträge vor 30 Jahren. In keiner Industrie in Europa ist der Bedarf an Umstrukturierung größer als gerade in der Elektroindustrie. Überbevölkert, wie sie heute noch ist, mit ungefähr 20 kleineren und größeren Unternehmungen in Europa in diesem Bereich, mit Überkapazitäten, mit Stagnation in den einheimischen Märkten, für die meisten Produkte, die hergestellt werden, mit einer geringen Profitabilität oder Rentabilität für die meisten von ihnen und protektionistischen Maßnahmen. ASEA Brown Boveri kann man eigentlich eine Föderation europäischer nationaler Elektroindustrien nennen, mit unserer weitreichenden, die ganze Gruppe umfassenden Koordination über die nationalen Grenzen hinweg, glauben wir auch eine Antwort für die europäischen Fragen darstellen zu können und konkurrenzfähiger zu werden gegenüber den Japanern und den Amerikanern, dort wo ja unsere Schlüsselkonkurrenz gelegen ist. wie Sie wissen. Verbinden wir nicht nur zwei Unternehmungen, nämlich ASEA und Brambovere, miteinander. Brambovere war vor dem Zusammenschluss eigentlich bereits eine Gruppe, eine Reihe von ziemlich unabhängigen Unternehmungen, die sogar ihre eigenen Namen beibehalten, ihre Tradition. Nun hatte wie Technomas Italien, wie NEP in Norwegen und so weiter. Was wir also tun, ist, dass wir versuchen, eine Reihe von Unternehmungen zusammenzuführen. Wir sind jetzt eine Kombination von vielen Unternehmungen. Und an der Spitze oder oben dazu haben wir noch einige nationale Unternehmungen hinzugefügt, die bisher noch keiner dieser beiden Gruppen angehört haben, wie zum Beispiel Elektris Büro in Norwegen, Strömbergs in Finnland, Sadelmi, Franco Tosi in Italien. Und ich wage zu behaupten, dass diese Grundlage von 140.000 Menschen in Europa, die in vielen verschiedenen Unternehmungen beschäftigt sind, damit die Hälfte davon im Rahmen der EG, die Hälfte davon außerhalb der EG, sind wir wirklich ausgezeichnet gelegen, um sowohl vor 1992 auch wie auch nach 1992 Stärke zu entwickeln. In der Tat. Ob die EG ihre Pläne für einen Binnenmarkt im Jahr 1992 durchführen kann oder nicht, wir sind trotzdem in guter Situation. Sie sehen hier auf dem Bild diesen Zusammenschluss, der über viele Länder hinweg geht, der in vielen Ländern stattfindet. Und Sie sehen auch die neuen Unternehmungen, die wir hinzugefügt haben, über die ich ja gerade gesprochen habe. Hier sehen Sie eine Landkarte Europas. Und Sie können natürlich diskutieren, was ein Heimatmarkt ist und was nicht. Aber wir sagen, diese 10 gefärbten Länder, das sind die 10 einheimischen Märkte oder Regionen Europas für ABB. In den EFTA-Ländern, hier im Norden, Schweiz, Österreich, haben wir ungefähr 50% des Marktes. Das heißt, der Marktanteil beträgt ungefähr 50% in diesen Ländern. In der EEG haben wir, grob gesprochen, 10% Marktanteil. Natürlich mit einer starken Gewichtung in der Bundesrepublik und in Italien. ABB in Europa ist nicht eine heimatlose Gruppe oder eine Gruppe, die über den Ländern oder über den Regierungen schwebt, so wie man es manchmal behauptet. Wir sind natürlich eine Gruppe, die viel Heimatländer hat, aber wir haben den Ehrgeiz, starke nationale Präsenz und Identität zu erreichen in einer Reihe von europäischen Ländern. Gleichzeitig sind wir auch eine echt europäische Gruppe, vielleicht die europäischste Gruppe von allen. Wir haben keine sozusagen Übergewicht in irgendeinem dieser betroffenen Länder. Alle Unternehmungen sind gleichgestellt, sie sind alle Schwestern, es gibt also kein Stammhaus mehr. Wir haben einen kleinen Hauptsitz von 50, 60 hochgebildeten Leuten, das derzeit in Zürich gelegen ist, könnte aber überall sein. Und das ist der Grund, warum ABB sehr viel Aufmerksamkeit und Interesse auf sich zieht. Und zwar nicht nur seitens der Unternehmungen innerhalb und außerhalb unserer eigentlichen Industrie, sondern auch seitens der Politiker in Europa. Ich habe die europäischen Spitzenpolitiker unlängst getroffen und er sagte, der Erfolg von ABB wird entscheidend sein, um zu zeigen, dass wir in Europa wirklich zusammenarbeiten können, über die nationalen Grenzen hinweg und auch von der Gesamtgröße Europas einen Vorteil ziehen können. Erinnern Sie sich daran, wir sind 100 Millionen Menschen mehr als in Amerika und wir sind nahe dreimal so groß wie Japan. Und wir sollten auch beweisen, dass wir sozusagen zurückschlagen können gegen die großen amerikanischen, japanischen Konkurrenten. Und der Erfolg von ABB wird daher weitreichende Folgen haben, nicht nur für ABB selbst. Sie haben dieses Bild sicherlich schon etliche Male gesehen. Hier haben Sie die beiden Amerikaner, mit denen wir jetzt uns zusammenschließen, nämlich Westinghouse im Energieversorgung und General Electric, das große General Electric, eigentlich der Führer unserer Industrie. Hier sind die drei Japaner. Diese fünf sind natürlich eine beachtliche Konkurrenz heute. Der Dollar steigt und die Amerikaner haben ihre Kosten gekürzt. Sie haben bis zu dem Knochengerüst rationalisiert. Dann ist der Amerikaner hinuntergegangen und die Amerikaner sind stärker denn je. Der japanische Yen ist auch hinaufgegangen und ist hoch geblieben. Und trotz dieser Tatsache hat man die Konkurrenzsituation sehr stark verbessern können. In diesem Saal, der hauptsächlich besetzt ist von, europäischen und amerikanischen Kollegen, brauche ich nicht zu sagen, dass Europa noch weit entfernt ist von der sogenannten postindustriellen Gesellschaft, wo man vorrangig Dienstleistungen und Hochtechnologie bietet. Wir müssen in Europa imstande sein, so gängige Dinge erzeugen wie Transformatoren, Generatoren, Turbinen. Und wir müssen das auch am Weltmarkt mit Konkurrenzvorteil verkaufen können. Aber wir müssen auch Autos und Stahl und andere grundlegende Industriewaren herstellen können. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir in Schwierigkeiten kommen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir sowohl die Amerikaner wie auch die Japaner schlagen können bei den konventionellen Industriewaren, wenn wir unsere Karten richtig ausspielen. Und wir sind entschlossen, das in ABB zu tun. Einer hat auf einer unserer Konferenzen dieses Bild gezeigt, um zu zeigen, was wir mit der Expansion wollen. Das ist der ABB-Mann. Einen Fuß im Norden, einen im Süden und er streckt seine Arme aus nach Nordamerika und nach Fernost. Selbst wenn wir 75% unserer Beschäftigten in Europa haben. Und selbst wenn wir mehr als 50% aller unserer Erzeugnisse in Europa verkaufen, so können Sie doch sehen, dass Europa nur 17% des Weltmarktes für die elektrotechnischen Produkte darstellt. Nordamerika hat einen Markt von 30%. Und das ist natürlich auch der Hintergrund für die Allianz, die wir mit Westinghouse geschaffen haben. Und ich werde dann noch kurz darauf zurückkommen. Die Entwicklungsländer bieten beinahe 80% der Weltnachfrage. Und Sie sehen, dass wir da eine recht gute Stellung haben, aber noch nicht gut genug. Ich werde auch später darauf zurückkommen, denn dort liegt ein Großteil unserer zukünftigen Chancen und Möglichkeiten. Wir sind in der Weltnachfrage durch eine dramatische Veränderung hindurchgegangen. Das wissen Sie ja alles genau. Man kann von drei Perioden sprechen. Vor 73 bis 83, wo wir die Ölkrise hatten, beinahe 10 Jahre hat das gedauert. Und nach 83, wo wir die Schuldenkrise hatten, die heute noch immer vorherrscht. Sehen Sie sich dieses Bild an. 1973 hatten wir 80.000 Megawatt pro Jahr. Neue Kapazität wurde in den industrialisierten Ländern hinzugefügt. 1983 ist das auf 30 zurückgegangen. 1987, weiß ich die Zahl noch, wird bei 2023 liegen. Die Entwicklungsländer lagen bei 15, sind hinaufgegangen auf 40, also mehr als die hochindustrialisierten Länder. Wir sind auf ein Drittel zurückgegangen und die Entwicklungsländer haben ihre Kapazität verdreifacht. Wie wollen wir also daran teilnehmen? Wir wollen von diesem Kuchen dort, können wir von diesem Kuchen dort einen größeren Teil gewinnen? Wir müssen Insider sein, wir müssen drinnen sein, wir dürfen nicht Invasoren sein. Wir müssen die Japaner in Asien bekämpfen, die Amerikaner in Lateinamerika und die Europäer überall. Und ich werde auf die Entwicklungsländer noch zurückkommen. Wir möchten natürlich auch die neuen Strömungen im Ostblock nutzen. Wie Sie hier sehen können, haben wir heute nur 1% unserer Geschäftstätigkeit in den Oststaaten. Das werden sicherlich nicht 10% werden, auch nicht 5%, aber 3% könnten es schon sein. Und wir planen jetzt Aktionen in Russland, in Ungarn, in Bulgarien und in Ostdeutschland, um dort einzudringen, um dort einen größeren Teil dieses sogenannten Exportmarktes für uns in Anspruch nehmen zu können. Das sind nur ein paar allgemeine Kommentare über die verschiedenen Regionen der Welt und wie wir sie bewerten. ASEA Brown Boveri sozusagen im Kern ist Folgendes. Was wir gerne möchten und was wir erreichen müssen, ist, dass wir diese beiden Dinge kombinieren müssen. Das erste ist, dass wir Vorteil ziehen aus Einsparungen in der Produktion. Wenn wir die größten sind, dann müssten wir auch imstande sein, zu den niedrigsten Kosten zu produzieren und damit konkurrenzfähig sein. Wir müssten aber auch Vorteil ziehen aus unseren technischen Ressourcen und aus den finanziellen Ressourcen, die ja bei weitem nicht auf der mittleren Ebene liegen. Wir sind nicht besser als Siemens, aber wir müssen ja nicht immer mit Siemens konkurrieren. Es gibt eine Reihe von anderen Konkurrenten, die schwächer sind, was die Finanzlage wie auch die Technologie betrifft. Wir müssen globale Verteilungskanäle nutzen und kombinieren. Vor einem Jahr hatten ASEA und Brown Boveri parallele Verkaufsorganisationen. Wir hatten überall unsere Büros, wir hatten dieselben Verkäufer, die zu den Kunden gegangen sind. Und wenn wir das jetzt zusammenlegen, dann können wir sichtlich die Kosten reduzieren. Wir können die besten Leute uns aussuchen, wir können effektiver sein und wir können den Markt besser durchdringen. Als ich begonnen habe, BBC zu analysieren im Sommer 1987, habe ich festgestellt, dass es sehr viel Ergänzung gibt im Bereich der Technologie wie auch in den Märkten. BBC war stärker in Indien als ASEA, ASEA war stärker als BBC in südostasiatischen Ländern und so weiter. Das heißt, wir haben uns ergänzt und das müssen wir zum Vorteil nutzen und müssen uns zusammenschließen. Die Schwierigkeit liegt also nicht hier, das ist eher klar und leicht zu verstehen. Jetzt kommen aber die Schwierigkeiten. Wenn wir das nämlich alles tun, dann müssen wir gleichzeitig die Profile, die Identität der nationalen Unternehmer beibehalten. Wir sind Deutsche in Deutschland, wir sind so deutsch wie Siemens. Strömberg ist ein finnisches Unternehmen, wird von Finnen geführt und betrachtet sich als finnisch. Das heißt, wir dürfen diese Identität der nationalen Unternehmungen nicht verlieren, wenn wir gleichzeitig internationale Stärke gewinnen wollen. Aber in den Unternehmungen müssen wir sie in Profitcenters aufteilen. Es gibt eine ganze Reihe von Vorteilen, wenn man eine funktionale Organisation hat. Die Menschen brauchen kleinere Einheiten, um Überblick zu haben, um wirklich das Gefühl zu schaffen, dass sie eine Gemeinschaft darstellen. Wenn es 10.000, 20.000 Menschen sind, dann ist man verloren in der Bürokratie. Dann sieht man oft die eigene Rolle in dieser großen Einheit nicht mehr. Ich persönlich glaube sehr stark daran, dass man kleinere Einheiten schaffen muss, dass man viele Profitcenters schaffen muss. Das bedeutet auch, dass wir näher an die Kunden herankommen. Die Kritik der alten ASEA und des alten BBC war es ja, dass man groß war, dass man langsam reagiert hat, dass man lange Lieferzeiten hatte, dass die Produktionsleute gar nicht wussten, welche Bedürfnisse die Kunden hatten. Wenn wir aber jetzt die neue Organisation wählen, dann werden wir näher an den Kunden herankommen. Wir werden gleichzeitig flexibler werden und werden lebensfähiger sein. Und wenn wir das tun, dann werden wir Erfolg haben. Ist natürlich leicht zu sagen, ist schwer zu tun in der Realität. Aber wir werden schon sehen, dass wir es schaffen. Bevor ich jetzt in die Energiefrage eintrete, möchte ich vielleicht einen Augenblick noch die Frage beantworten, wie geht's denn mit dieser Fusion? Denn Sie werden ja heute und morgen darüber sprechen, wenn ich Ihr Programm richtig verstehe. Und ich werde Ihnen jetzt meine Meinung dazu sagen, wie ich diese Fusion beurteile. Als wir die Fusion mitgeteilt haben, haben wir ein paar Dinge besonders betont. Wir sagten, das ist eine aggressive Fusion. Das heißt, wir möchten Wachstum innerhalb Europas und außerhalb Europas. Wir möchten unsere Konkurrenzfähigkeit verbessern durch alle diese vielen Maßnahmen. Wir möchten die Technologie kombinieren, wir möchten Produkte austauschen und alle die Dinge, über die ich ja schon gesprochen habe. Wir möchten unsere Finanzmöglichkeiten entsprechend nutzen, um einen größeren Teil des Kuchens in den Entwicklungsländern zu bekommen. Wie gesagt, das ist eine aggressive Strategie, Strategie des Wachstums. Gleichzeitig, wo diese Umstrukturierung stattfindet, müssen wir das auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun. Das heißt, wir müssen eine Politik dafür haben, wie die Maßnahmen richtig durchgeführt werden sollen. Und ich könnte natürlich stundenlang über diese Politik sprechen, aber darf ich vielleicht nur auf ein paar Schlüsselbereiche eingehen. ASEA BBC, das heißt, auch die neuen Unternehmen wie Elektris, Büro, Strömbergs und so weiter sind gleichberechtigte Partner. Es ist eine genuine, echte Fusion und keine Übernahme. Das heißt, wir müssen energisch dagegen angehen, dass die einen sagen, wir und die anderen, sondern wir sind alle eine Familie. Wir müssen die Menschen mischen, und zwar auch mit Gewalt, wenn es notwendig ist. Wir müssen nicht immer den besten Mann wählen, aber wir müssen die Menschen miteinander bekannt machen. Wir müssen ihnen die Möglichkeit bieten, Erfahrungen auszutauschen. Wir müssen großzügig sein. Wir dürfen nicht dort sitzen und nur unseren eigenen kleinen Bereich betrachten. Wir müssen offen sein. Wir müssen großzügig sein im Umstrukturierungsprozess. Wir müssen neue Allianzen schaffen. Wir müssen Vertrauen neuer Menschen gewinnen. Wir müssen dem zuhören, was andere Leute zu sagen haben. Wir müssen auch die Gedanken anderer Menschen achten. Wir müssen eher nach vorn blicken und nicht immer zurückschauen. Es gibt eine Reihe von Situationen, wo ASEA und BBC gegeneinander gekämpft haben, miteinander konkurriert haben. Sie wissen ja, wie es draußen auf dem Markt ist. Da gibt es negative Emotionen noch aus der Vergangenheit. Wir müssen heute nach vorne blicken. Wir müssen die Probleme schnell lösen und zwar auf möglichst niedriger Ebene. Wir müssen alle Menschen gut informieren. Ja, wir müssen sie sogar überinformieren. Wir haben eine Reihe von Leuten interviewt, die solche Fusionen in anderen Unternehmungen durchgeführt haben. Wir haben mit Alcatel in Frankreich gesprochen. Wir haben mit Unisys, Berros, Univac gesprochen. Das war eine Computerfusion. Wir haben alle gesagt, was sie immer im Bereich der Information getan haben, es war alles noch zu wenig. Wenn wir also jetzt die letzten 12 Monate Revue passieren lassen, nun, ich bin zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Das ist vielleicht eine Überraschung für einige von Ihnen, die gewisse unruhige Bereiche in der Nähe miterlebt haben. Wir haben also Errungenschaften. Es ist uns gelungen, im Herbst die Organisation fertigzustellen, und zwar weltumspannend per Ländern nach den eigenen einzelnen Distrikten. Es ist uns gelungen, die 500 Manager zu ernennen. Das war eine sehr schwierige Angelegenheit. 500 Menschen insgesamt sind es gewesen. Es ist uns gelungen, alle Regierungen, die Antitrust-Gesetzgebung, die Kartellamtrevisionen entsprechend rechtzeitig abzuschließen. Das heißt, ABB konnte als eine Gruppe am 1. Jänner in Gang gebracht werden. Mehr oder weniger. Man sagt, das wäre selbstverständlich, aber es war nicht selbstverständlich. Es gab Leute, die gesagt haben, das wird 2 Jahre dauern, aber wir haben das in ein paar Monaten hinter uns gebracht. Die großen Umstrukturierungsprogramme sind angegangen worden. Die Dezentralisierung ist bereits auf dem Wege in vielen Ländern. Größere Produktaustausch ist bereits entschieden worden. Man hat sich geeinigt. ein Kapitalrationalisierungsprogramm, die Reduzierung des Lagers, die Reduzierung von auswärtigen Schulden, das ist bereits auf dem Wege. Die Reduzierung der Overheads sind in vielen Bereichen durchgeführt worden. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit gehabt, auch unser Geschäft weiter aufrechtzuerhalten. 1987 haben wir 4,2 Milliarden Dollar pro Quartal verkauft, als Umsatz gehabt in den letzten drei Quartalen. Das heißt, das letzte Quartal 87, die ersten beiden Quartale 88, stehen wir jetzt bei 4,8 Milliarden Dollar. Natürlich haben wir Glück gehabt, die Wirtschaftslage ist im Allgemeinen gut, aber wir können auch sagen, dass wir unsere Position gehalten haben, wir sind nicht abgesunken, wir haben keine Marktanteile verloren, trotz all dieser internen Umstellungsarbeiten, die also sozusagen neben den Kunden einhergegangen sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich glücklich und zufrieden bin mit der Entwicklung überall oder dass nicht etwas vielleicht anders hätte getan werden können. Natürlich weiß ich, dass es eine Reihe von individuellen Schwierigkeiten gibt. Menschen, die Dinge missverstanden haben, Leute, die ihre Machtstellung ausgenutzt haben, dass es manchmal einen Mangel an Information gegeben hat, trotz all unseres Ehrgeiz mehr als Information zu bieten. Diejenigen, die mich von der ASEA-Zeit kennen, die wissen ja, dass ich also immer für eine offene Information bin. Ich möchte immer, dass man eher mehr Information als wenig Information gibt. Trotzdem haben wir das in einer Reihe von Fällen nicht ganz erreicht. Natürlich gibt es auch eine eingebaute Konfliktsituation zwischen unserem Wunsch, möglichst schnell alles in Gang zu bringen, die Umstrukturierung sozusagen zu erledigen und nach vorne weiterzuarbeiten, und auf der anderen Seite die Notwendigkeit, die Leute zu involvieren, sie mit hineinzuziehen, sie zu engagieren in unsere Reformarbeit. Und das umfasst auch die Gewerkschaften. Das ist also eine Zeitschere und die ist sehr schwierig zu lösen. Warm da herinnen, meint er. Nun, ich bin sicher, dass Sie in den Gewerkschaften sich natürlich auch mit der Frage beschäftigen, wie man mit Leuten fertig wird, die man zum Beispiel umsetzt, die umgeschult werden müssen und für die man manchmal auch keinen neuen Arbeitsplatz bieten kann. Alle diese Fragen werden natürlich auf lokaler Ebene in jedem Land gehandhabt. Aber ich möchte gleich sagen, wir bemühen uns sehr, den Regeln jedes einzelnen Landes gerecht zu werden. Wir möchten also keinen Kurzschluss in diesem Entscheidungsprozess herbeiführen. Wir haben die Absicht, gerecht vorzugehen, fair vorzugehen, auch in diesen Situationen. Wir möchten denen Unterstützung geben, die in diesem Umstrukturierungsprozess keinen Platz mehr finden können. Und ich würde wünschen, dass uns diese allgemeine Beschäftigungspolitik überall und zu jedem Zeitpunkt gelingen würde. Manchmal gelingt es uns nicht ganz. Darf ich ein für alle Mal hier sagen, damit jedermann es deutlich gehört hat, ABB kümmert sich um die Beschäftigten. ABB ist nicht eine rücksichtslose Geldmaschine. Wir müssen jetzt vielleicht harte und manchmal unpopuläre Maßnahmen ergreifen, um entsprechend konkurrenzfähig zu werden. Und wir müssen jetzt die Grundlage für das zukünftige Wachstum legen. Und das ist kein Widerspruch zu einer guten Personalpolitik. In unserem Umbau werden wir natürlich auch mit Verdächtigungen konfrontiert, was zum Beispiel den Ausbau von Produkten betrifft. Solche, die Angst haben, dass sie Nettoverlierer sind, dass sie mehr hergeben müssen, als sie erhalten. Manchmal gibt es auch den Verdacht, dass ein Land die Exportmärkte monopolieren möchte oder die Forschung und Entwicklungsarbeit und so weiter. Der durchschnittliche Beschäftigte und der örtliche Gewerkschaftsfunktionär, der reagiert gar nicht anders in dieser Situation wie der örtliche Manager. Und es ist gar nicht so leicht, immer die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um ABB als Ganzes zu stärken und gleichzeitig auch jeden Betroffenen zufrieden oder glücklich zu machen. Jedoch, ich habe jetzt über die Schwierigkeiten gesprochen, mit denen wir konfrontiert sind. Die sollten nicht geleugnet, die sollten nicht unterschätzt werden. Aber ich möchte trotzdem wiederholen, dass ABB im Großen und Ganzen auf dem rechten Weg ist. Wir machen jeden Tag Fortschritte. In vielen Fällen sogar ganz still und ruhig. Aber wir sind eigentlich schon sehr weit gekommen, seitdem am 10. August 1987 die Fusion mitgeteilt wurde. Was äußerst wichtig ist, was man nicht vergessen soll, ist, dass die Umstrukturierung von ABB nicht darum geht, einen gegebenen Kuchen anders aufzuteilen, sondern wir möchten den Gesamtkuchen größer machen. Und dieses Argument geht oft verloren. Die Leute meinen oft, ja, das ist eben eine gegebene Einheit. Das ist sozusagen ein Nullwachstum, das heißt, wenn einer verliert, wird ein anderer was gewinnen und so weiter. Aber die große Herausforderung ist doch, von diesem kleinen Kuchen zu dem großen Kuchen überzugehen, indem wir konkurrenzfähiger werden, indem wir rentabler arbeiten und auch auf den Reifenmärkten unseren Marktanteil erhöhen können, das heißt mehr zu verkaufen. Und das sollte wieder zu mehr Produktion, zu mehr Investitionen und schlussendlich auch zum Schutz der Beschäftigung führen. Ich warte nicht, dass jedermann, der hier sitzt, alles das glaubt oder mir das abnimmt. Ich warte auch nicht von Ihnen, dass Sie mir sehr viel Applaus geben werden. Aber zu Beginn der 90er Jahre, da hoffe ich ein bisschen Applaus zu bekommen, wenn der volle Wert dieser Umstrukturierung jedermann sichtbar wird. Leider dauert das eben bis dahin einige Zeit. Aber warum, glauben Sie, haben die Konkurrenten von ABB Sorgen, einschließlich großen General Electric, Siemens oder die Japaner? Ich war im Mai drüben und ich habe sie alle drei getroffen. Die machen sich Sorgen nicht deshalb, weil sie glauben, dass wir kleiner werden, sondern sie machen sich Sorgen, weil sie Angst haben, dass wir eben konkurrenzfähiger werden, dass wir expandieren werden und dass wir ihnen Marktanteile wegnehmen werden. Schlussendlich noch zu diesem Thema. Ich glaube, ich sagen zu können, wir sitzen doch im gleichen Boot, die Gewerkschaften und das Management. Wenn wir ABB zu einem Erfolg machen, dann werden wir nur Gewinner haben. Und zwar die Beschäftigten, die Besitzer und die Gemeinden und Länder, in denen wir arbeiten. Natürlich wird es, wenn das Umgekehrte stattfindet, auch so, genauso sein. Wenn wir versagen, werden alle die Verlierer sein. Und nun zur Machtstellung. Ich bin sicher, Sie haben diesen Kuchen, diesen Käsekuchen schon etliche Male gesehen. Das ist die Energieversorgung, Transmission, Verteilung. Das sind 45% von ABB heute. Natürlich werden wir keinen Erfolg haben, wenn wir nicht in dem Bereich Erfolg haben. Sie sind sich sicherlich alle dessen bewusst, welches Absinken wir feststellen mussten in der weltweiten Nachfrage in den vergangenen 10 Jahren, insbesondere in den letzten 5 Jahren. Und nirgend ist das stärker zum Ausdruck gekommen als in den Vereinigten Staaten, wo wir jetzt hineingehen. Die Kurve liegt genau bei Nullpunkt heute. Es gibt eigentlich im Augenblick keine Kraftwerke, die dort gebaut werden. Kurzfristig müssen wir also unsere Kapazität rationalisieren und sie anpassen. Wir müssen das Umstrukturierungsprogramm, das wir aufgestellt haben, durchführen. Wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen Kapital sowohl in den fixen Kosten wie auch im Lager loseisen, nicht nur in der Bundesrepublik, auch in der Schweiz. Wir glauben aber, dass langfristig der Markt wieder kommen, zurückkommen wird. Wenn Sie vor kurzem die Zeitungen gelesen haben, haben Sie festgestellt, dass der Stromenergieverbrauch in Amerika mit 5 oder 6% in diesem Jahr ansteigen wird, verglichen mit 2 oder 3% vor einigen Jahren. Wir brauchen nur 2, 3 Jahre dieser Zuwachsrate und die Amerikaner werden wieder mehr Kapazität brauchen und sie werden mehr Kraftwerke brauchen. Und wenn es in Amerika in Gang kommt, dann geschieht wirklich etwas, dann kommt viel in Gang. Aber wir sitzen nicht nur passiv da und warten auf die Zukunft. Wir versuchen, Schritt zu halten. Wir haben unsere Forschung insbesondere sehr stark geschert in den Marktnischen. Zum Beispiel frühere BBC Baden hat viel zu offerieren, was Gasturbinen betrifft. Die Bundesrepublik hat man auch einen guten Rekord, was die Kraftwerke betrifft. Die Reinkohletechnologie, industrielle Technologie ist in Späden angesiedelt. Wir haben also sehr viel dort getan, was den Abfallbeseitigung betrifft. Wir müssen die Märkte neu beurteilen. 100.000 Megawatt in den Vereinigten Staaten sind mehr als 30 Jahre alt. Sie müssen neu gebaut werden, sie müssen gereinigt werden, sie müssen modernisiert werden. Und das ist ein Geschäft, in das wir eindringen können. Und wir möchten dort mehr tun, bis eben der Kraftwerksbau wieder richtig in Gang kommt. Die Energieverteilung, der Energietransport folgt sozusagen der Energieerzeugung. Wir sind aber in diesem Bereich in besserer Lage als alle unsere Konkurrenz, denn wir sitzen heute bereits auf den größten Marktanteilen. Wir sind vorherrschend in den Systemen und wir sind auch der Führer in jeder einzelnen Produktgruppe, die wir bei der Energie, beim Energietransport haben. Und zwar zwischen 25 und 60 bis 70% Marktanteil haben wir. Schauen Sie sich diese Karte an, was die Transformatoren betrifft. Wir haben in der Gruppe mit Lizenznehmern haben wir mehr als 44 Fabriken. Wenn Sie diese Karten nicht richtig ausspielen können und rentabel arbeiten können, dann weiß ich nicht, wo wir es sonst erreichen sollten. Und ich kann Ihnen sagen, als wir die Fusion das erste Mal diskutiert haben, das war im späten Mai des Jahres 1987, haben wir die Fusion eigentlich erst nur im Transformatorbereich diskutiert, weil eben dort der Vorteil so sichtbar war. Und zuerst haben wir gedacht, wir sollten das nur im Bereich der Transformatoren tun. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass das nicht das Richtige war. Ich sage das nur, um darauf zu verweisen, dass wir gerade in dem Bereich die größten Chancen haben. Der Transport, Energietransport ist stabil, erfolgt dem Hausbau und dort arbeiten wir mit Westinghouse zusammen und in 2 Jahren werden wir auch in Amerika den Fuß in der Tür haben. Gemeinsam mit Siemens werden wir dann die größten in Europa sein in diesem Bereich. Ich habe nun einige Zeit mit der Energieerzeugung zugebracht, zum Teil, weil das einen großen Anteil an ABB hat, zum Teil aber auch, weil diese Strategie eigentlich eine Änderung darstellt für die früheren BBC-Leute. Die Energieerzeugung hat hohe Priorität bekommen. Ich wiederhole immer wieder meinen Leuten gegenüber, dass man nicht in einem Geschäft mit starkem Wachstum sein muss, um viel Geld zu verdienen und zu wachsen. Man kann ein gutes Wachstum auch in reifen Geschäftsbereichen erzielen, nämlich wenn man dort der Marktführer ist, wenn man die beste Technologie hat und wenn man die niedrigsten Kosten hat. Zum Dritten. Und einige von Ihnen wissen das. Die großen Konkurrenten haben sehr stark diversifiziert. Hitachi zum Beispiel hat nur mehr 15% bei der Energieerzeugung, wir 45%. Die Japaner bewegen sich in Richtung auf die Konsumelektronik. Man weiß nicht genau, was General Electric einmal tun wird, das weiß man nicht. Vielleicht geht man heraus aus der Konsumelektronik. Siemens ist da, Siemens ist stark, aber ist auch im Nachrichtenwesen und in einer Reihe von anderen Märkten tätig, wo man hohes Wachstum hat. Das heißt, Es zeigen sich Tendenzen, dass die großen Konkurrenten die Energieerzeugung nicht mehr so in den Mittelgrund, im Vordergrund stellen. Das ist ein Geschäft mit wenig Zuwachstum. Und wir glauben, dass wir eben auf lange Frist der langfristig beste Partner für die Energieerzeugung sind. Das ist, wie gesagt, ein Grund, warum wir auch so interessiert waren, mit Westinghouse zu einem Deal zu kommen. In den Vereinigten Staaten gibt es ja 10.000 Wasserkraftwerke, Thermalkraftwerke, also Wärmekraftwerke. 8.000 davon sind von, nein, 4.000 sind von Westinghouse gebaut worden, die anderen von General Electric, BBC hat einige kleine gebaut, aber die zwei sind die großen Kraftwerkbauer. Wir möchten zu diesen 4.000 Kraftwerken Zugang haben, vor allem wenn sie ergänzt werden, wenn sie erneuert werden, wenn sie auf den neuesten Stand gebracht werden. Wir brauchen eine Organisation sozusagen von Ost bis West und alle die örtlichen Kontakte, die man mit den Versorgungsunternehmungen in den Gemeinden hat. Wir möchten den Zugang zu diesem Markt haben und wir möchten selbst in der Lage sein, dass, wenn der Tag kommt, zu Beginn der 90er, Mitte der 90er Jahre, man weiß das nicht ganz genau, wenn dieser Markt wieder einmal startet. Was wir also tun, ist, dass wir versuchen, die Technologie von ABB mit der Marktlage von Westinghouse zu verbinden, um Amerika zu durchdringen. Wir werden Amerika von Europa aus nie durchdringen können mit Kraftwerksbau. Man kann vielleicht ein paar Kraftwerke da oder dort bauen, aber nicht sozusagen groß einsteigen. Jetzt können wir aber Bestandteile liefern, wir können Technologie, wir können Engineering liefern, gemeinsam mit unserem einheimischen Partner. Industrie. Ungefähr 10%. Das ist eine traurige Geschichte, sowohl für BBC wie auch für ASEA. Um ganz offen zu sagen, wir sind da nicht besonders erfolgreich gewesen, und zwar keiner von uns beiden. Wir haben hier die verschiedenen Bereiche, ein großer Bereich Antrieb, Automation, industrielle Energieunternehmungen, die kombinieren wir jetzt. Aber wir sind in einigen Bereichen trotzdem Marktführer. Wir sind zum Beispiel der Größte im Bereich der Metallurgie. Wir haben eine Reihe von Spezialitäten, zum Beispiel in Zelluloseerzeugung. Die Finnen sind da stark, die Schweden sind stark, die Schweiz und die Deutschen sind in anderen Bereichen stark. Und wir möchten gerne einen Vorteil daraus gewinnen, dass wir unsere Stärke kombinieren und wir wollen Zentren für besonders hervorstechendes Engineering schaffen. Wir haben den Ehrgeiz, mit 10% pro Jahr zu wachsen. Es wird jetzt ein neues Hauptsitz in der Bundesrepublik für Automation gebildet. Wir werden viel Geld investieren in die Entwicklung der Elektronik, und zwar sowohl was die Fabriksautomatisierung wie auch die Fertigungskontrolle und Steuerung betrifft. Transportbereich, nicht so groß, nur 5% heute. Wir haben eine ausgezeichnete Lage mit unserer Technologie. Ich brauche nur die Hochgeschwindigkeitszüge erwähnen. Wir haben den Massentransport in den großen überlasteten Städten, wo sowohl industrialisierten wie auch in Entwicklungsländern immer mehr Massentransportmittel geschaffen werden. Ich glaube, dass wir auch eine Zuwachsrate von 10% pro Jahr in diesem Bereich werden halten können. Wir sind da sehr stark in AC/DC, wir sind stark also Gleichstrom, Wechselstrom, wir sind stark in mechanischen Bereichen, wir haben eine Reihe von einheimischen Märkten. Wir versuchen jetzt auch in den Vereinigten Staaten, Indien, Türkei, Großbritannien und Spanien tätig zu werden. Die Gruppe Flect-Fabrik. 2,2 Milliarden Dollar. Sie wissen ja, wir haben Fleck da 100% aufgekauft. Das ist ein großer Vorteil für ABB, denn das passt in den Bereich Kraftwerke und Umweltschutz. Insbesondere in industrialisierten Ländern sehen wir sehr viel Wachstum vor sich. FLECT hat 17.000 Menschen beschäftigt, die auf der ganzen Welt tätig sind, sind führend im Bereich des Verschmutzungskontrolle, Bekämpfung und anderen Umweltbereichen. Zum Beispiel die neue Technologie für Lebensqualität. Also reine Luft sozusagen für Lebensqualität. In der Bundesrepublik hoffen wir, dass wir da Einbrüche zustande bringen werden und dass wir dort noch eine stärkere Stellung gewinnen werden, als sie FLECT früher hatte, als es noch alleinstehend war. Finanzdienste, Handel, eine wichtige Ergänzung für unsere industriellen Erzeugungsbereiche. Das Schwierige in Indien, Indonesien ist es nicht, dass man dort Kraftwerke baut, sondern es ist, dass man sie finanziert. Das heißt, man muss Finanzpakete schnüren, man muss mit Kompensationsgeschäften arbeiten, man muss ihr Aluminium, ihr Kupfer aufkaufen und muss dafür Industriewaren liefern. Und daher ist dieser Sektor besonders...